der Haken an der ganzen Sache war, dass ich halt maximal 1,70 geworden bin und er halt 1,85 ist. Und da haben sich so meine Träume so ein bisschen in die Luft
gebracht. Hey, yo, das sind Michael und Jonas. Hey. Und die beiden liefern frischen Wind mit ihrem Podcast. Und was kommt hier vor? Ja, zum Beispiel Gear Talk. Kamera und Tontechnik, vielleicht auch über Bierpong. Über die Medienbranche und den Alltag eines Fotografen. Jonas und Micha passt zusammen, so wie Boot und Hafen. Reden von Selbstständigkeit, sicher sind auch Gäste dabei. Von Kundenstories können spannend und auch lächerlich sein.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge BE-Cast. Hi Michael.
Hallo Jonas.
Wir sind wieder hier in unserer Blackbox bei uns im Studio. Und heute sitzen wir nicht zu zweit da, heute sitzt hier noch eine dritte Person bei uns im Bunde. Hi. Stell dich doch mal kurz vor.
Hi. Ich bin Costa, ich bin 35 Jahre alt und komme aus Bietigheim-Bissingen. Ich bin seit 2 Jahren professionell als Model tätig und mache unter anderem auch Darstelleraufgaben und auch User-Generated Content.
Cool. Ja, also für euch einfach so, unser Gedanke heute mal war so das Thema, mal ein Model mit hier in den Podcast zu holen, um einfach mal die andere Seite zu sehen. Michael und ich stehen ja immer hinter der Kamera und wollten einfach mal jemanden holen, der uns auch mal so ein bisschen sagen kann, wie ist denn so bei uns vor der Kamera zu stehen.
Genau, wie ist es auf der hellen Seite vom Licht?
Also es macht auf jeden Fall Spaß. Man fühlt sich wohl. Also ich hatte bisher nur positive Erfahrungen, egal mit wem ich geshootet habe. Man lernt viele Leute kennen, also sowohl Modelkollegen als auch Fotografen, Videografen oder auch die Leute von der Agentur. Und alle sind immer eigentlich cool drauf. Also jeder hat Bock, geilen Content oder geile Bilder, Videos zu erstellen. Und jeder ist halt motiviert. Man muss natürlich konzentriert bei der Sache sein, gut zuhören, was verlangt wird und auch genau das abliefern, was der Kunde oder was der Fotograf in dem Fall will.
Ja, erste Frage mal so zum Einstieg. Ich denke, das interessiert jeden. Wie bist du überhaupt dazu gekommen, Model zu werden? Ich meine, das ist ja jetzt auch nicht so, sag ich mal, ein gängiger Job, den man macht. Also nicht so der klassische, okay, ich werde Mechatroniker oder Bürokaufmann das oder Kauffrau, das sind ja so die Standardjobs, sage ich mal. Ja, ja. Und Model ist ja dann doch ein bisschen was Ausgefalleneres und was jetzt nicht vielleicht jeder macht.
Ja, also ich mache es nebenberuflich, ich mache das nicht hauptberuflich. Angefangen hat es damit, dass mein großer Bruder gemodelt hat, also war quasi Runway-Model. Der ist auch groß und sieht gut aus, hat auch eine gute Figur so. Und habe mir gedacht, boah, wenn ich mal groß bin oder älter bin, dann will ich auch Model werden. Der Haken an der ganzen Sache war, dass ich halt maximal 1,70 geworden bin und er halt 1,85 ist. Und da haben sich so meine Träume so ein bisschen in die Luft aufgelöst. Ansonsten stand ich immer schon gern vor der Kamera, Bilder gemacht, habe damals schon vor 20 Jahren schon GQ-Magazin mir durchgeguckt und geguckt, was sind so neuesten Trendstyles und versucht halt, die Klamotten halt irgendwie zu kopieren, auch wenn es dann irgendwie von Zara war und nicht von Tommy Hilfiger oder Boss oder so. Und war halt schon sehr in der Modeszene schon mit drin. Genau.
Darf ich da gleich mal kurz eine Zwischenfrage stellen? Also meinst du wirklich, es ist noch so, dass Äußerlichkeiten im professionellen Modeling immer noch eine Rolle spielen? Also ich habe so viel jetzt mittlerweile gehört, dass Plus Size ein Thema ist, dass jetzt mittlerweile auch Models richtig erfolgreich sind, die eben überhaupt gar nicht der Norm entsprechen. Deswegen fühle ich jetzt eigentlich deine 1,70 von der Größe her auf jeden Fall, also fühle ich die als nicht ein Problem.
Genau. Also dazu wollte ich noch dazu kommen. Also damals haben sich meine Träume so ein bisschen Luft aufgelöst, weil man kannte vor circa 20 Jahren, sage ich jetzt mal, eigentlich nur so dieses Schema, du musst über 1,80 sein, musst groß sein.
Hast du das Idealbild das
die,
nach
die
außen
Klamotten musstest du. Ich habe auch schon Absagen bekommen, weil ich halt die Größe zum Beispiel nicht hatte. Also das gab es auch schon. Weil für gewisse Aufträge brauchen sie halt Models, die halt 1,80 sind, die halt gewisse Anzugsgrößen oder sowas haben. Ja. Und für mich war es halt immer, okay, Model ist halt immer gleich dieses Model. Dass es aber diese Sparte gibt, dass du zum Beispiel Handmodel, Fußmodel, Beautymodel, Commercial Model und so alles, das war mir so gar nicht bekannt. Und ich hatte auch niemanden, der mich so an die Hand nimmt und sagen kann, hey, guck mal, die ganzen Möglichkeiten gibt es, die du eigentlich machen kannst. Und mein Bruder hat es dann leider nicht weiter verfolgt, obwohl der eigentlich sehr Potenzial hat. Aber damals war es auch gar nicht so mit Social Media oder dass man so gesehen wird. Der war hier in der Modelagentur in Ludwigsburg damals, aber das war halt nichts Großes. Und dadurch, dass er es auch nicht weiter verfolgt hat, kam es auch nicht so, dass er irgendwie weiter vorankommt. Bei mir hat sich es dann tatsächlich durch Instagram ergeben. Da hat mich eine Modelagentur aus Nürnberg angeschrieben und hat gesagt, hey, wir finden dich interessant, bist ein cooler Typ und würdest gut zu unseren Kunden passen, weil die Kunden, die quasi bei uns anfragen, suchen meistens so einen Typ wie dich. Und dann sage ich, ja, okay, hört sich gut an, aber ich bin halt nur 1,70. Dann sagen sie, ja, das ist für uns kein Problem, weil für den Werbebereich brauchen wir eigentlich ganz normale Typen. Und das kann halt, wie du sagst, kann ein Plus-Size sein, kann ein alter Mann sein, kann ein junges Kind sein. Du brauchst einfach Alltagsleute, die halt die Botschaft vermitteln, die der Kunde vermitteln möchte. Und dann habe ich gedacht, okay, cool, da habe ich Bock drauf. Wo muss ich mich bewerben und was braucht ihr? Und dann sagt er, wir brauchen Setcard-Bilder von dir und halt natürlich deine Maße. Und dann hatte ich einen lieben Kontakt mit der Anja und habe mir gedacht, hey Anja, so und so sieht's aus. Kannst du für mich tolle Setbilder machen? Und das war so der Einstieg in diese Modelkarriere.
Mega. Also wir haben tatsächlich ja schon auch mit Agenturmodels zu tun gehabt. Also in unserer beruflichen Laufbahn, wo wir für Kunden schon Models auch über Agenturen gebucht haben.
Ja, da haben wir auch nicht, so wie du sagst, das Standard-Model, genau. Wie es vor 5-6 Jahren halt noch so war. Da gab es ja so diesen Typ Mensch, das war so
markantes Gesicht,
genau, Beispielmodel,
das Gesicht.
Ja, genau, groß, kräftig, ja. Gute Statur, gute Körperbau und einfach so das Bilderbuchmodel, das gibt es ja heute in dem Sinn nicht mehr. Ja.
Also es gibt es natürlich auch, noch für gewisse Sparten, sage ich jetzt mal, aber so ist es echt vielfältig. Ja,
genau, und wir hatten dann auch schon Jobs, wo wir zwei ältere Herren gebraucht haben, das war auch ziemlich cool, da war dann auch ein Model dabei, der modelt schon wirklich auch seit er, keine Ahnung, 20 ist oder so, hat er erzählt. Und hat uns dann auch so Storys erzählt, wie das damals war und heute, wie sich auch so der Beruf Model sich verändert hat. Dass es damals war auch das Modeln so, da war er als Typ auch viel spezifischer, weil es da gar nicht so viel männliche Models gab. Natürlich auch wahrscheinlich mit unter dem Aspekt, dass es damals halt gewisse Vorstellungen gab, wie das perfekte Model aussieht. Und dann sind da halt auch schon mal ganz viele Leute weggefallen, die heute ja mitunter auch die Chance haben, da gesehen zu werden und auch Fuß zu fassen in dem Bereich.
Ich denke auch, dass damals auch so dieses aus seinen Schatten hinausspringen, so das zu wagen, so Model zu sein, war auch nicht so gängig. Wenn jemand gesagt hat, was machst du? Ja, ich model. Dann hat man so gleich gesagt, hey, wie du modelst, was machst du? Das ist eher so vielleicht was für Frauen. Das hat man nicht so gleich, glaube ich, mit der Männerwelt so verbunden.
Mir fällt gerade was dazu ein. Jonas, kannst du dich erinnern, der hat uns diese Story erzählt, der war ja eigentlich in seinem früheren Leben, also das eine Model, was wir hatten, das war in seinem früheren Leben doch Banker.
Ja.
Und der hat dann noch angefangen mit Modeln. War das nicht so, dass gegenüber die Bank dann ein Bild
ja, von genau, ihm hatte? Ja, genau, die Bank gegenüber hat ein Model gebucht und er war dann, er über die Agentur wurde dann dafür gebucht und hing dann auf einmal bei der Konkurrenz auf dem Plakat drauf.
Das ist natürlich nicht so optimal.
Na, es war der Gnadenstoß, dass er der Bank den Rücken gekehrt hat und dann tatsächlich Vollzeitmodel.
Ah, ja. Okay.
Aber das Verrückte, wir haben auch, du hast ja vorher das Thema Kontakte knüpfen erwähnt und das kann ich einfach nur, oder das können wir einfach nur bestätigen. Wir haben dadurch total crazy Leute kennengelernt, also total crazy Models. Mhm. Wir hatten
und halt auch Leute, die wirklich Bock haben, vor der Kamera zu stehen. Klar, früher, auch als wir angefangen haben, Personen zu fotografieren, natürlich sucht man sich erstmal Freunde, Bekannte, weil man natürlich auch nicht die Connections hat zu Leuten, die das professioneller machen und dann fotografiert man halt die, aber wenn man dann mal ein bisschen mehr in dem Game drin ist und dann Kontakt hat zu Leuten, die auch nochmal auf eine andere Art und Weise Bock haben, vor der Kamera zu stehen und das auch schon oft gemacht haben, ist das nochmal ein ganz anderes Level und macht auch nochmal auf eine andere Ebene Spaß,
dann zusammenzuarbeiten. Ganz andere Ergebnisse raus.
Wenn man sich einfach nicht mehr drauf konzentrieren muss, ich muss dir erklären, wie steht man hin, dass es gut aussieht, sondern wir können uns viel mehr um das Ganze drumherum konzentrieren, also um entweder das Produkt, das wir zeigen wollen oder einfach die Szenerie, dass das alles passt und wir müssen uns nicht mehr drauf konzentrieren, okay, Thema Bildausschnitt, Licht ist unser Job, Thema gut hinstehen, die Sache rüberbringen, die rübergebracht werden muss, ist dann dein Ding und der Rest drumherum kann man sich dann noch besser drauf konzentrieren.
Genau, wir haben halt festgestellt, dass sich die Models, wenn man das halt öfter macht und einfach auch erfahrener im Business-Commercial-Bereich unterwegs ist, dann hat man auch ein Gespür dafür, sich mit den jeweiligen Produkten sofort zu identifizieren und auseinanderzusetzen. Weil klar, du verkörperst in dem Moment
das Produkt, die Botschaft,
ja. Die Botschaft, genau. Und du weißt ja selber, wie es an so Sets zugeht. Ich meine, da kannst du nachher nochmal, wir wollen noch ein paar Sachen hören von dir. Genau, aber wir haben, wie gesagt, ein Model, das Jonas weiß, wen ich meine, die kurzhaarig blonde Roxana. Mhm. Die hat uns tatsächlich komplett vom Hocker gehauen, weil die auch Vollzeitmodel, also eine Kollegin von dir, eine sehr nette, kommt aus Karlsruhe. Die hat uns an dem Tag komplett in Grund und Boden gepostet. Also wir hatten selten so jemand, der so krass eine Präsenz vor der Kamera hatte. Klar, es ist ihr Job, so abzuliefern, aber der Jonas und ich waren schon schwer impressed.
Aber also was auch cool ist, was ich auch cool finde, wenn man dann mal so ein bisschen in der Modelwelt drin ist, hat so ein bisschen Kontakt, der hat so ein paar verschiedene Models aus der Gegend oder allgemein. Wenn du dann so durch die Gegend läufst und dann irgendwelche Plakate und so siehst und auf einmal wieder Gesichter wiedererkennst und denkst so, ah, die kenne ich doch.
Ja, ich war heute beim Friseur und dann sagt er zu mir, ja, ich habe letztens von dir auf Instagram eine Werbeanzeige gesehen.
Geil, sehr geil. Ja,
voll cool.
Du hast mir ja auch erzählt.
Ja, stimmt, ich habe dir auch mal eine Werbeanzeige gesehen. Genau.
Und das ist halt ganz witzig, wenn die Leute dann einen so auf dem Plakat oder irgendwo in der Werbung halt dann.
Das ist halt mega witzig, vor allem, weißt du, wenn du dann halt die Leute kennst, so wie dich, dich habe ich auch schon ein paar Mal gesehen, wir haben auch schon mal geschrieben, geredet miteinander und dann scrollt man durch Instagram, wie man es halt jeden Tag macht und auf einmal kriegt man Werbung und denkt so, hey, warte mal, geht nochmal zurück, doch. Ja.
Es ist total spannend, wie flexibel dann die Models ihre Berufe wechseln. In der einen Sekunde bist du irgendwie Kunde von dem und dem Unternehmen, dann bist du auf einmal Arzt, dann bist du auf einmal bist du Landschaftsgärtner, du bist schon irgendwie alles.
Bauarbeiter. Aber genau das ist quasi das, was mir zum Beispiel persönlich extrem Spaß macht. Ne. Weil du schlüpfst halt jedes Mal eine neue Rolle.
So, und jetzt steigen wir ein. Erzähl uns mal von ein paar Jobs, wenn, also du musst jetzt nicht genau präzise Kunden und so, kannst du nach Belieben so, wie du es darfst, oder da redest du jetzt auch mal noch, du darfst mal voll aus dem Nähkästchen plaudern aus der Modelseite. Erzähl uns mal ein bisschen was, so wie dein Alltag, was du schon so erlebt hast.
Genau. Ja, oder wie läuft das ab, so wenn also, du gebucht wirst oder angefragt wirst?
Also es gibt verschiedene Wege, gebucht zu werden. Klassisch über die Modelagentur, das ist am unkompliziertesten. Die Modelagentur fragt an, sagt, hey, ich habe hier einen Kunde, der hat Interesse an dich, bist du verfügbar? Und dann sagst du ja oder nein, passt es zeitlich? Und dann geht es quasi weiter, musst vielleicht ein E-Casting machen, musst dich nochmal vorstellen, hast vielleicht nochmal ein Gespräch mit dem Kunden und dann sagt der Kunde, ja okay, ich buche dich. Oder es gibt auch eine Absage und dann darf man sich nicht entmutigen lassen, weil das gehört einfach dazu. Muss man einfach akzeptieren und auch nicht persönlich nehmen, dass es jetzt an irgendwas, an der Größe, am Gesicht oder sowas. Es sind viele unterschiedliche Faktoren, die da eine Rolle spielen. Man muss einfach weiter dranbleiben. Dann gibt es unterschiedliche Plattformen, wo man sich quasi als Freelancer präsentieren kann und sich auf ausgeschriebene Jobs bewerben kann. Da wird dann meistens schon vorgegeben, wo es stattfindet, wie die Gage ist. Und dann kannst du abschätzen, okay, ist es etwas, was ich mache oder ist es etwas, was ich vielleicht nicht machen möchte. Und da hatte ich zum Beispiel eine Zusage und habe ich den Fotografen oder Videografen gefragt, wie war denn die Resonanz der Bewerbungen? Und hat er zu mir gesagt, es waren 2000 Bewerbungen auf zwei Stellen.
Das muss aber ein interessanter Job gewesen sein. Erzähl uns nochmal von dem Job.
Das war tatsächlich auch für eine Bank und das war in Karlsruhe und dann musste ich quasi den Kunden spielen.
Nenn doch mal die Farbe der Bank.
Blau. Nee, es war die Baden-Württembergische Bank.
Also okay, du darfst sagen, okay.
Genau.
Ah ja.
Und das war auch ein sehr cooler Dreh, weil ich bin selber Kunde der Bank. Konnte mich da einfach perfekt in diese Rolle identifizieren.
Scheiße, der braucht das Geld. Der kriegt den Job.
Der ist ein Konto. Ah, okay, Minus. Den gebt mal lieber den Job. Nee, Spaß beiseite. Ich habe gesagt, ey, ich bin jahrelang ein Kunde bei der BW Bank. Ich kenne die Bank, ich kenne die Produkte. Ich kann mich perfekt als Kunde identifizieren, weil ich selber noch jedes Mal Kunde bin und jedes Mal dahin gehe. Und so hat es eigentlich perfekt gepasst. Und war mein Karlsruhe, haben wir dann abgesprochen, wie der Ablauf ist. Abgeliefert. Spaß am Set gehabt, wieder neue Leute kennengelernt. Und dann habe ich auch die Videos am Ende bekommen, die cool, ich dann mega für mein Portfolio quasi nutzen durfte, cool, was auch nicht selbstverständlich ist.
Absolut nicht. Man wird ja, also gerade was das Thema, du hast vorher angesprochen, man darf nicht entmutigt sein, wenn man nicht gebucht wird. Da möchte ich noch was ganz kurz unseren Zuhörern einfach mal mitgeben, weil wir da einfach uns, also wir drei können da ganz interessanten Background-Informationen geben. die Entscheider sind halt auch immer unterschiedlich bei den Jobs.
Ja.
Also bei einem super kleinen Unternehmen mag es ja sein, dass der Geschäftsführer selber sagt, ich suche mir die Models aus. Ich muss dann wieder an Jonas denken, der mir erzählt hat, der Typ von der Seitenbacher Werbung war uns zu geizig, ein Sprecher oder ein Model so. Deswegen, wenn ihr den Seitenbacher Typ hört, der spricht seine Werbung selber, das ist der Geschäftsführer, der war zu geizig für mich. Ich weiß nicht, ob sich das geändert hat. Das hast du mir mal erzählt.
Nee, das ist immer noch der Chef.
Ja, es ist immer noch der Chef.
Der so. Spricht die Werbung selber ein.
Sowas erzählt mir der Jonas so beiläufig während dem Autofahren. Auf jeden Fall wollte ich dazu sagen, dass eben es kann manchmal an der Marketingchefin liegen. Es kann am Geschäftsführer liegen. Wir hatten tatsächlich auch schon mal das Vergnügen oder die Bürde, dass wir dafür verantwortlich waren, die Models zu buchen. Also beziehungsweise diesen ganzen
Entscheidung gehabt dann.
Was heißt Entscheidung? Also entschieden hat schon der Kunde. Aber so dieses ganze
Den Prozess
haben wir in die Hand genommen. Also der Kunde hatte eigentlich im Prinzip bis zum Shooting-Tag nie Kontakt zu den Models.
Wir haben dann quasi, nur die Auswahl getroffen.
Genau, also im Prinzip, wir haben von der Agentur 30, 40 Setcards bekommen, die auf die Type der Beschreibung von unserem Kunden gepasst haben. Dann haben wir zwei nochmal drüber geguckt und haben schon gesagt, okay, das und das wird eh nichts. Ja. Also da wüssten wir schon, okay, das fällt eh nicht ins Raster, dann machen wir es unserem Kunden schon mal leichter und geben ihm vielleicht bloß 20 oder 15 Models weiter. Und dann guckt er nochmal, also meistens, wenn Models gebucht worden, ist meistens schon ein bisschen größeres Unternehmen. Und dann ist meistens die Marketingagentur, wo dann einfach die Setcards vorgelegt kriegt. Die haben dann ein Meeting mit, keine Ahnung, 5, 6 Leuten, die dann gemeinsam die Setcards durchgehen. Und so wird das dann halt Schritt für Schritt immer mehr ausselektiert. Und ja, das ist dann halt so, dass einer gewinnt dann am Ende. Und wenn du dann halt einer von 30 bist, kommt es halt auch öfters mal vor, dass du dann halt nicht genommen wirst. Aber das.
Ich hatte mal eine Anfrage für Bosch. Und der Dreh wäre auf Mallorca gewesen.
Geil.
Stabil. Oh, und ich fand es so geil. Ich habe mir da extra die Zeit in der Arbeit geblockt, dass wenn ich die Zusage bekomme, dass ich auch frei nehmen kann. Und dann rufe ich bei der Agentur und sage, und gibt es was Neues? Und so sagt er, der Kunde entscheidet sich heute Abend. Du und eine andere Person, ihr seid quasi die Finalisten. Einer von euch wird's.
Oh.
Und dann denke ich, jetzt habe ich so einen weiten Lauf quasi geschafft. So viele, weißt du, es waren ja bestimmt auch wieder unzählige Bewerber. Und denkst du, jetzt bist du in der letzten Phase. Und am nächsten Tag kriege ich einen Anruf und dann denke ich mir, Anruf, keine E-Mail, sonst ist es immer eine E-Mail, so Absage. Boah, das ist vielleicht doch was Gutes. Und dann hast du gemeint, hey, wir haben es leider nicht geschafft, der Kunde hat sich für den anderen entschieden.
Oh.
Und ich mir gedacht, das wäre so geil gewesen, einfach so eine Erfahrung nach Mallorca zu reisen. Wir wären quasi in der Finca mit der Crew und hätten dann quasi dort 2 Tage gedreht. Und man könnte, glaube ich, sogar noch 1, 2 Tage länger bleiben und danach quasi zurückreisen. Wäre eine mega Erfahrung gewesen. Aber ich habe mir dann gedacht, hey, ich habe es, sagen wir, bis zum Finale geschafft. Weißt? Ja,
dann wird es nächstes Mal klappen.
Dann wird es nächstes Mal klappen.
Ist so, genau. Absolut.
Und man muss, das ist wirklich, wirklich so, positiv bleiben. Und solange du positiv denkst und bleibst, kommt auch. Vielleicht kommt da kein großer Job, dann kommen halt kleine Jobs. Aber Hauptsache
jeder
immer,
jeder fängt mal klein an.
Und wichtig ist, ein bisschen Konstante zu haben. Und ich habe auch kleine Jobs gemacht, ich habe auch Komparsen-Jobs gemacht, wo wirklich andere zu mir gesagt haben, wieso machst du das für das Geld oder warum machst du das? Ja, ich mache es nicht wegen dem Geld, ich mache es zum einen, weil es mir Spaß macht und zum anderen einfach, um Kontakte zu knüpfen.
Richtig, du bist dann trotzdem am Set mit den anderen, lernst Leute kennen.
Wenn du als Komparse gute Arbeit leistest und dass ich denke, hey, der muss kein Komparse sein, der kann auch ein Darsteller sein, dann buche ich den vielleicht nächstes Mal als Darsteller. Oder wenn ich mal jemanden brauche, denke ich mir, dann frage ich mal den Costa, vielleicht hat er
Bock. Genau, also ich meine, so ist ja bei uns auch, wir kennen jetzt auch schon ein paar Models und vielleicht, wenn eine Anfrage reinkommt, fällt uns direkt ein, warte mal, mit dem haben wir schon mal gearbeitet, mit dem hat es Spaß gemacht, mit dem waren wir auf einer Wellenlänge, lass doch den direkt anfragen, bevor wir da jetzt erstmal wieder von der Agentur 20 andere Karten kriegen, dann lass doch erstmal das Model mit dem Kunden in Kontakt bringen und dann vielleicht passt es ja direkt.
Das ist es, also das muss ja nicht nur, sag ich mal, von der Optik passen, es muss auch so ein bisschen menschlich passen. Man muss irgendwie menschlich ein bisschen zusammenarbeiten, gleiche Verständnis
haben. Der Vibe muss stimmen,
ja, genau. Und wenn du halt schon Models hast, wo du sagst, ja, die Zusammenarbeit ist reibungslos, funktioniert, wir haben uns blind verstanden, das war perfekt, dann quasi die Option zu sagen, ja, hol ich mir wieder neue und probiere es, dann hast du halt das Risiko, vielleicht ist der Vibe nicht so da und dann hast du nicht das Ergebnis, was du bekommen kannst, wo du halt was weißt, dass du mit einem anderen Model sicher erreicht hättest.
Ja.
Und deswegen finde ich, ist es, auch wenn es kleine Jobs sind, wichtig, alles, was man Zeit und Lust hat zu machen, macht es, weil es bringt einfach jeden einfach nur weiter.
Ja, und auch Erfahrung einfach zu sammeln, wie läuft es am Setup. Und jetzt kommt mir so die Frage, was war denn so der coolste Job? Also wenn es jetzt nicht Mallorca geworden ist, was war denn bisher so dein coolster Job oder dein Highlight-Job, wo du gesagt hast, geil, das war
also,
eine ganz besondere Erfahrung.
Wenn wir jetzt beim Thema Komparse bleiben, dann erzähle ich von einem Film, wo ich als Komparse quasi dabei war. Meine Rolle war einfach nur, ich war ein Verkäufer in dem Secondhand-Laden. Aber es war so krass zu sehen, wie viele Leute an so einem Set arbeiten. Weil in den anderen, in diesen kommerziellen Videos oder sowas, diese kleinen Imagefilme oder Werbefilme, die machen, waren es halt immer vielleicht so 5 Leute, maximal 10 Leute. Dort waren Leute, die haben sich mit Walkie-Talkies verständigt. Also es waren, ich glaube, in einem Raum haben wir 50 Leute und was weiß ich, wie viele noch draußen und keine Ahnung. Also ich habe so eine Masse an Organisation und Kameras zum ersten Mal gesehen.
Ja, und ich glaube, in so Momenten wird einem dann noch erst bewusst, okay, jetzt verstehe ich, warum Kinofilme Millionen Euros kosten, weil I'm sorry, da geht es nicht nur um die Locations und um die Models, sondern auch die komplette Crew, die im Hintergrund, du hast 5 Leute, die um eine Kamera drumherum stehen, um die zu bedienen, dann hast du 2-3 Leute, die sich nur um den Ton von einer Person kümmern und so hast dann auf einmal, wie du sagst, 50 Leute im Hintergrund.
Dann hast du einen, der das Go gibt, dass die Person rauslaufen kann.
Genau, richtig. Und auch so kleine Helferrollen, die wollen natürlich auch alle bezahlt werden. Die sind ja auch nicht nur zum Spaß da. Genau. Klar, die wollen auch ihr Geld haben. Und dann wird an einem so einem Drehtag, wird dann auf einmal ein Budget verballert, wo du dir denkst, okay, langsam verstehe ich, warum es immer heißt, der und der Kinofilm hat jetzt hier wieder 3,5 Millionen Euro gekostet. So.
Ja. Ja, also
das war, man dann nachher im Kino siehst du da 2 Leute vor der Kamera, die sich unterhalten und im Hintergrund siehst du ein Auto vorbeifahren, aber
was dann wirklich dahinter steckt, ja.
Wenn du dann da mal rauszoomen würdest und dann das komplette drumherum siehst, würdest du erstmal kapieren, okay, krass.
Und vor allem halt, wie oft die Szene nochmal, also wiederholt nochmal aufgenommen wurde und jedes Mal auch irgendwie aus einem anderen Winkel dann nochmal aufgenommen wurde, weil du, wenn du ja quasi den Film zeigst, dann willst du vielleicht einmal die Szene haben, wo man den Verkäufer sieht, einmal willst du ja die Kamera haben, die quasi die Schauspielerin filmt, einmal hast du vielleicht die Kamera, wo dann quasi ein Hintergrund filmt, wo die Komparsen da irgendwie was versuchen einzukaufen und dann nimmst du ja von allen Aufnahmen dann quasi Ausschnitte und das ergibt dann Ende den Film. Also hast du da schon immer so viele Kameras auf unterschiedliche Leute gerichtet. Also es war auf jeden Fall sehr spannend, mal erlebt zu haben. Ansonsten hatte ich wirklich viele kleine, aber auch große Jobs, die mir extrem viel Spaß gemacht haben. Ich habe zum Beispiel mit Alva Studios, ist eine Filmproduktion in Stuttgart, schon 3 oder ich glaube sogar 4 Werbe-Image-Filme zusammengedreht. Habe wirklich sehr viel Spaß gehabt mit der Truppe. Ist eine junge, dynamische, coole Truppe. Die machen richtig geile Filme. Hatte auch mal einen Dreh für einen Grillhersteller. Das war auch ganz witzig. Und in der Ausschreibung stand dann dran, dass es aber nichts zu essen gibt.
Oh Mann.
Und dann haben wir gedacht, boah, jetzt machen wir Werbung für einen Grill und dürfen aber nichts essen. Ja? Und dann haben wir gedacht, komisch, irgendwas passt da nicht. Und dann haben wir gedacht, klar, weil das Essen wird ja meistens ein bisschen künstlich nochmal optimiert, sage ich jetzt mal, damit es so ein bisschen schicker aussieht. Dann sind wir hin. Das Schöne an der ganzen Sache war, die hatten extra für dieses Shooting einen Food-Stylisten gebucht, der dann quasi das ganze Essen vorgegrillt hat, wir es dann quasi auf den Grill bekommen haben, um damit die Bilder zu machen und danach wurde der Tisch eingerichtet und dann hieß es, so und jetzt dürft ihr das alles essen.
Geil.
Und die Steaks und die Dips und alles, was dieser Food-Stylist gemacht hat, war einfach nur göttlich. Ich habe gedacht, ich gehe hungrig nach Hause, beziehungsweise muss danach irgendwo um die Ecke
noch einen
Döner essen oder so, bevor ich nach Hause fahre und am Ende haben wir ein 5-Gänge-Menü da gehabt. Ich glaube, alle waren sowas von satt danach. Und es war einfach nur erste Sahne, was das Essen angeht.
Mega.
Oh ja, können wir mithalten. Wir haben auch schon den einen oder anderen Job gehabt, wo wir Food fotografiert haben. Jetzt nicht zwingend mit Food-Stylisten, aber trotzdem war es sehr lecker.
Aber ja, das Interessante war ja, das hieß, es gibt keine Verpflegung vor Ort. Und am Ende haben wir halt alle richtig gut gegessen.
Kommt immer anders, wie man denkt.
Ja, aber weißt du, lieber bewerben ist ja okay, wenn es gut läuft, kann man es noch essen, aber manchmal ist es auch wirklich so, wenn dann Essen schick gemacht wird, ist nachher halt nicht mehr genießbar, weil du dann auf einmal mit Haarspray drüber gehst, damit Sachen festbleiben und so Geschichten. Genau. Aber wenn es bei dem Steak halt jetzt so geblieben ist, ist es ja umso besser.
Genau. Also es war super und da habe ich auch sehr tolle Modelkollegen kennengelernt. Mit denen habe ich immer noch Kontakt, tausche mich aus. Und zwei Modelkollegen davon machen das sogar hauptberuflich und sind wirklich sehr aktiv und sehr erfolgreich. Cool. Und es ist auch nochmal zu sehen, wie die Leute das dann quasi zu verfolgen, jetzt zum Beispiel über Instagram, wie sie sich entwickelt, was für Jobs die haben und einfach mal zu sehen, wie sie vorankommen.
Jetzt brennt mir eine neue Frage unter den Nägeln. Ja. Jedes 16-jährige Mädel, / ad acta, der Gender halber auch von mir aus Junge, kennt Germany's Next Topmodel. Jetzt erzähl doch mal, wie realistisch ist das, was man da sieht, zu den echten Jobs, zu den echten Commercial Jobs, die du schon gemacht hast?
Ganz ehrlich, ich habe mir GNTM seit Jahren nicht mehr angeschaut. Erst mir mal angeschaut, aber es war ja mehr Zickenkrieg als irgendwie, was man da mitnehmen kann. Also kann ich da jetzt nicht so viel dazu sagen. Und die Jobs dort sind ja wiederum eine ganz andere Sparte, die ich jetzt verfolge. Also kann ich da jetzt dazu nicht wirklich viel dazu sagen. Was ich aber sagen kann, ist Grease Next Topmodel, das habe ich verfolgt. Die letzten Staffeln war es so, dass es männliche und weibliche Models gab und da waren auch kommerzielle Jobs dabei. Und da habe ich mir wirklich vieles von den männlichen Models abschauen können. Also wie sie zum Beispiel posten, wie sie die Produkte bewerben, wie sie sich vor der Kamera präsentieren. Also was die Jury quasi dann zu denen gesagt hat, wie sie beurteilt hat, was sie gut gemacht haben, was sie weniger gut gemacht haben und wie die quasi diese konstruktive Kritik, die sie Kritik so richtig gut rübergebracht haben, dass das Model auch was damit anfangen konnte, weil bei GNTM ist es ja wirklich so, glaube ich, dass sie da eher schlecht dargestellt werden, als irgendwie zu sagen, was sie besser machen können.
Ich glaube, da geht es darum, einfach unterhaltsame RTL-Produktion draus zu machen, wie wirklich aktiv zu zeigen, wie die Bilder entstehen. Ich glaube, das ist da eher Nebensache. Das wird einfach nur so als Leitfaden genutzt. Ja. Aber jetzt mal noch so eine Frage. Was könntest du jetzt, wenn jetzt jemand uns zuhört, der sich denkt, okay, geil, ich hätte auch mal Bock, irgendwie vor die Kamera zu gehen, ein bisschen zu modeln. Was hast du da für Tipps? Wie fängt man damit an? Ist wirklich, wie es heutzutage viele machen, einfach mal einen Insta-Account zu erstellen und da einfach mal vielleicht mit ein paar Fotografen zu shooten, um einfach so ein bisschen da in das Game reinzukommen, oder?
Genau, das ist ein guter Anfang. Also leider, sage ich jetzt mal, ist Instagram sehr wichtig und essentiell, sage ich mal, für die Werbung, sich als Model zu bewerben oder zu zeigen geworden. Und ich denke, es ist ein guter Einstieg, ein gutes, gepflegtes Instagram-Profil zu haben, weil mittlerweile ist das die Setcard, die man zeigt. TFP-Shootings zu machen mit guten Fotografen, mit Fotografen, die man zusammenarbeiten kann, wo man, sag ich mal, das gleiche Zielbild erfolgt, wenn man zum Beispiel beide Richtung Werbung gehen möchte, da die richtigen Leute aussuchen, Bilder machen, womit sich beide in ihrem Portfolio erweitern können. Und dann, wenn man eigentlich sieht, dass man an der Sache Spaß hat, ein Profil anlegen bei Jobwork zum Beispiel, das ist die Plattform, wo man als Freelancer sich die Jobs buchen kann oder sich bei Agenturen bewerben. Also dann ganz normal googeln, Modelagentur, vielleicht in seiner Stadt am besten und dann einfach mal schauen, ja, ob das dann passt. Und am besten auch gucken, was es für eine Modelagentur ist. Also wenn es irgendwie eine High-Fashion-Modelagentur ist, dann braucht man sich da gar nicht erst bewerben. Also man muss sich dann wirklich die Agenturen aussuchen.
Die halt auch die Sparte.
Die Sparte da anbieten, die du dann quasi abliefern möchtest, genau.
Cool.
Und ein geiler Job, den ich noch hatte, war für den Gravis-Store in Berlin.
Mhm.
Und da sind wir von so einem großen Kunde, weil ich sehe das schon als großen Kunde an.
Ja doch, Gravis ist glaube ich, jedem ein Begriff, der mal im Internet irgendwie nach, keine, oder allgemein in Läden, die hat es ja auch hier in fast jedem und Kaufcenter.
Das wurde ich auch über Agentur angefragt. Das wäre dann in Berlin gewesen. Da habe ich gesagt, ja, ich würde nach Berlin reisen. Es war ein Drehtag dafür. War ein Ganztagesshooting. Und dann habe ich gedacht, ja, ich fahre einen Tag davor hin, reise quasi am nächsten Tag dann abends wieder zurück. Und es war auch eine mega Erfahrung. Und das auch eine geile Geschichte davon ist, dass ich ja auch auf Instagram einige Model-Kollegen folge, mit denen auch interagiere, mich austausche, gegenseitig ein bisschen unterstützen. Und da habe ich einen sehr, sehr liebevollen und netten Kollegen kennengelernt, den Hüseyin. Den habe ich schon, bevor ich ihn persönlich kennengelernt habe, sehr gemocht, weil er einfach eine sehr sympathische Art hat. Und ich finde, für mich ist es einfach ein sehr schönes Model, der auch richtig gute Arbeit leistet. Und wir hatten immer wieder mal so ein bisschen Kontakt, haben uns ein bisschen ausgetauscht. Und dann kriege ich quasi dann den Plan für das Shooting im Kravestore und lese halt dann seinen Namen.
Mega cool.
Und dann schreibe ich ihn so auf Instagram und sage so, hey, by the way, am Freitag lernen wir uns persönlich kennen. Und sagt er so, was, bei Gravis? Ich so, ja, genau. Und es war voll cool.
Ja, mega.
Dann sind wir dort, haben uns eigentlich nur durch Instagram gekannt, haben uns direkt umarmt, haben uns blind verstanden. Und das hat sich dann wiederum im Set halt wiedergegeben.
Ja, klar.
Ja, also diese guten Vibes, die es davor halt schon gab und diese Hemmungen, sich erstmal mit jemandem kennenzulernen, sich so anzutasten, was ist das für ein Mensch, passe ich mit dem zusammen, haben wir so die gleichen Interessen oder sowas, das gab es bei uns gar nicht, weil eigentlich alles schon auf Anhieb so gepasst hat.
Ja, was uns auch so aufgefallen ist, was einfach so aus unserer Erfahrung, denke ich, so auch aufkam, einfach so das Thema Klima am Set ist übel wichtig für coole
absolut.
Ergebnisse. Also
absolut.
Es ist für uns auch für die Planung wichtig, okay, es gibt was zum Essen, dass niemand hungrig ist, es gibt was zu trinken, einfach so Basic-Sachen, damit der Tag sich nicht so zieht, weil klar, man hat oft einen strammen Plan, den man hat, weil klar, alles ist teuer, sag ich mal, du hast eine Location, du hast den Fotografen, du hast die Models, alle wollen ihr Geld, alles geht meistens auf Stundenbasis, das heißt, da ist schon mal von der Seite her ein finanzieller Druck einfach
drauf,
dahinter.
Klar.
Und dann probiert man natürlich einfach den Tag so angenehm für alle wie möglich zu gestalten. Auch wenn der Druck da ist, einfach damit jeder was zu essen hat, dass jeder was zu trinken hat, ohne dass über die Wege irgendwie negative Stimmung aufkommt. Und wenn es dann natürlich, so wie du gerade erzählt hast, einfach zwischenmenschlich auch nochmal auf eine andere Ebene einfach gut funktioniert, dann denke ich, geht es auch alles ein bisschen einfacher und unkomplizierter.
Lockerer, ja.
Ein bisschen lockerer, ja.
Weil anfangs, wenn man sich so anfangs zusammentut, wenn du so unterschiedliche Models hast, dann hast du erstmal so die erste Stunde, brauchst ein bisschen, um warm zu werden, so wie sieht jeder so drauf. Vielleicht schüchtert es den einen oder anderen auch ein. Also ich hatte auch mal eine, die hat zum Beispiel perfekt abgeliefert im ersten Set und dann war die andere so, boah, kann ich das auch? Weißt? Und dann kommt schon ein bisschen Unsicherheit rein und dann braucht man ein bisschen, dass der andere sagt, ja klar, natürlich, hey, jetzt komm, das kriegst du hin, das passt. Also man darf sich da nicht so von den anderen Kollegen, sag ich mal, so ein bisschen einschüchtern lassen, aber man muss halt gucken, dass man sich gegenseitig ein bisschen pusht, Mut macht, dass halt so ein bisschen diese Hemmung,
man darf halt auch nicht so das Konkurrenzdenken an den Tag legen, sondern einfach, wir ziehen ja alle an einem Strang, also.
Generell darf es in der Branche, finde ich, oder auch genauso mit Fotografenbranche, keine so Konkurrenz geben, weil jeder ist halt einzigartig, jeder macht seine Arbeit anders und von mir wird halt das verlangt, von der anderen Person wird was anderes verlangt.
Ja.
Und da ist nichts, was wir Gleiches anbieten können, dass ich irgendwo sage, ich muss mich mit ihm messen oder ich muss mit ihm konkurrieren. Der ist halt 1,80 Meter, ich bin 1,70 Meter. Was muss ich mich jetzt mit ihm vergleichen? Der wird halt bei anderen Sachen zum Beispiel gebucht, ich werde bei was anderem gebucht.
Du hast dunkle Haare, er hat helle Haare, das ist schon mal ein ganz anderer Typ Mensch, weil das ist vielleicht manchen auch nicht bewusst, aber die Kunden haben ja schon ganz genaue Vorstellung, wenn die sich ein Model buchen.
Absolut.
Okay, ich wünsche mir jetzt die Type XY, die soll Sommersprossen haben, die soll rote Haare haben.
Zahnlücke.
Die soll eine Zahnlücke haben, die soll am besten 1,65 sein und keine Ahnung, den oder die Schuhgröße und lauter so ganz feine Sachen, wo dann wirklich auch schon im Vorhinein für manche Kunden wirklich wichtig sein können, wenn es um gewisse Produkte geht, wo die sich halt genau die Type Mensch vorstellen als Werbegesicht dafür.
Ja. Ich meine, wir kriegen das wir haben einen internationalen Konzern bedienen dürfen, da haben wir tatsächlich im Vorfeld einen richtigen Guide gekriegt, also die haben eine eigene Diversity-Guideline, also dafür, dass die sagen, okay, sie wollen in ihrem Commercial-Auftritt auf jeden Fall nicht nur weiße oder nicht nur pigmentierte Menschen drin haben, sondern tatsächlich einfach von jedem
gemischte
etwas,
Truppe,
eine komplett gemischte Truppe, bunt durchgewürfelt. Und das war für uns auch jetzt mal komplett interessant, sowas zu erarbeiten, weil wir, wenn man so an Commercial denkt, also Jonas hat es ja jetzt schon mal erwähnt gehabt, an so einem Set, als wir die erste richtig große Produktion hatten, wo ich dann echt gedacht habe, so, da wird man schon auch ehrfürchtig, wenn man genau dieses Aha-Effekt, du jetzt sogar nochmal bei deiner Komparsenrolle in einem XXXXL-Format, mhm, wobei natürlich der Jonas recht hat, bei richtigen Kinoproduktionen sieht die ganze Nummer noch krasser aus, aber sage ich mal, in unserem Maßstab, den wir schon bedienen durften, war es trotzdem schon heftig. Dann hast du, wir hatten an dem einen Set 3 Models gebucht, du weißt selber, was so ein Model am Tag gab, kriegt. Wir haben die Location gebucht, wir haben die Visagistin mit dazu geholt, die im Vorfeld die Models dann fresh gemacht hat. Wir hatten dann Leute von der Firma da, also die vom Marketing da waren. Wir hatten 2 Assistenten am Set, die um uns rumgewuselt sind. Jonas und ich, federführend, mit Kameras bewaffnet, haben die Aufnahmen gemacht. Da lastet natürlich auf diversen Schultern eine gewisse Verantwortung. Mhm. Aber es kickt halt schon, wenn man dann gemerkt hat, okay, die Ergebnisse gehen in die richtige Richtung, man kann delivern.
Das war und dann, halt einfach, wie man schon die ganze Zeit gesagt haben, so, wir sind direkt mit den Models klargekommen, ja, die Visagistin war auch ultra umgängig, die hat das so umgesetzt, wie sich der Kunde das vorgestellt hat, dann war der Kunde schon mal im ersten Schritt schon mal zufriedengestellt, das hat natürlich dann da auch schon mal den gewissen Druck rausgenommen, dass der Kunde gesehen hat, okay, das läuft in die richtige Richtung, und dann war der auch schon mal ein bisschen gechillter, weil das ist natürlich auch, der bezahlt am Ende den ganzen Spaß und der will natürlich dann auch, dass es nachher stimmt. Also, aber macht auf jeden Fall Spaß, auch so größere Projekte umzusetzen. Also auch von Fotografenseite, von Modelseite.
Auf jeden Fall auch. Und auch zu deiner Frage, wie man sonst an Jobs kommt. Ich habe tatsächlich auch direkte Jobanfragen durch Instagram bekommen. Zum Beispiel dadurch, dass ich mit vielen Fotografen vernetzt bin, mich da auch persönlich gar nicht kannte, aber mich mit denen immer wieder mal ein bisschen ausgetauscht haben, vielleicht ein bisschen mal geschrieben haben, irgendwie auf eine Story oder auf einen Beitrag reagiert, und da so ein gewisser Kontakt, eine gewisse Interaktion stattgefunden hat. Und wenn der Fotograf dann mal eine Anfrage bekommt für ein Shooting und sich dann denkt, okay, ich brauche den und den Model, dann denkt sich vielleicht, mit dem Costa habe ich immer wieder mal Kontakt mit Instagram, der passt gut in das Konzept rein, den der Kunde quasi verlangt, und ist ein ganz cooler Typ. Dann frage ich ihn erstmal an, bevor ich jetzt irgendwelche anderen Leute frage, die ich jetzt mal so gar nicht kenne. Und so habe ich auch Jobs bekommen. Also es ist auch wirklich wichtig, seine Social-Media-Kontakte zu pflegen, in Kontakt zu bleiben, auszutauschen.
Ja, einfach das Thema Netzwerken. Ich denke, das ist in vielen Bereichen im Leben hilfreich, wenn man seine Kontakte hat und die pflegt und da einfach so sich über die Zeit halt sein Netzwerk aufbaut, das man für...
Ich vermute, dass es in dem Bereich sogar das A und O ist.
Ja.
Verrate doch unseren Zuhörern deinen Instagram-Namen.
Ja. mein Instagram-Name ist costas_vls.
Alles klar.
Alles klar.
Ihr dürft mir gerne für Model-Tipps Fragen stellen. Mich auch buchen natürlich.
Ganz noch interessante Frage, weil wir die auch aus Erfahrung jetzt sehr unterschiedlich schon gehört haben und auch mitbekommen haben selber am eigenen Leib. Eine Agentur ist nicht gleich eine Agentur. Die erste Hürde, dass man genommen wird. Die zweite Hürde, macht die für einen was oder ist man da nur gelistet? Jetzt natürlich die Sache mit Gebühren, weil das ja eigentlich, es gibt ZAV, also die Zentrale Künstlervermittlung von der Arbeitsagentur, ein sehr underratedes Portal, weil für viele Auftraggeber gar nicht bewusst oder für viele, die Models tatsächlich suchen, gar nicht bewusst, dass man da auch nicht nur Models kriegt, sondern da kriege ich im Prinzip alles.
Ja.
Das ist der Aldi unter den Künstlern. nein, Quatsch, Spaß beiseite. Tatsächlich die wunderbare Plattform, dass da ein Mensch da ist, Künstlervermittlungsmenschen, die dafür bezahlt werden, dass sie mir Setcards raussuchen und das Ganze, ohne dass eine Provision zumindest mal von der Agentur ausläuft. Erzähl mal was dazu einfach.
Also tatsächlich habe ich die ZAV auch durch ein Model, den ich im Job kennengelernt habe, quasi erfahren. Er hat mir dann von der ZAV erzählt und gesagt, hey, da musst du dich eigentlich drauf bewerben, weil das ist so das Wichtigste. Du kriegst Jobs vermittelt und du musst keine Provision dafür zahlen. Ansonsten musst du halt immer eine Provision vergüten. Dann habe ich mich auch damals dann bei denen gemeldet, hatte einen Termin hatten auch über FaceTime. Und dann hat soweit alles gepasst, habe ich meine Setcard-Bilder geschickt und die haben dann eine Setcard erstellt. Ansonsten habe ich auch bei Agenturen angefragt, die haben mir dann zum Beispiel geantwortet, oder es stand im Vertrag, dass ich irgendwelche Gebühren oder irgendwas zahlen muss. Und da habe ich dann gesagt, mache ich nicht oder nehme ich nicht an, weil ich finde, die Agentur verdient ja dann quasi ihr Geld, wenn sie dich vermittelt, dass sie dann davon ihre Agenturprovision bekommt. Ja. Mag sein, dass die Agenturen die auch Geld verlangen, dass es alles schön und gut ist. Es muss halt jeder für sich selber entscheiden, ob er eine Gebühr zahlen möchte oder nicht. Genauso hatte ich Agenturen, die zu mir gesagt haben, oder im Vertrag drin stand, dass es verpflichtend ist, dass ich es in meinem Instagram-Account in der Bio drinstehen habe, dass ich Model von der XY-Agentur bin. Ich bin aber nicht nur bei der XY, sondern ich bin da bei mehreren Agenturen. Ja. Und ich sage, hey, das ist ein Punkt, den kann ich nicht akzeptieren oder ich kann das nicht erfüllen. Wenn ihr bereit seid, quasi das aus eurem Vertrag zu streichen, dann können wir den Vertrag unterschreiben. Ansonsten habt ihr quasi danach das Recht, mich deswegen anzugreifen, beziehungsweise mir vielleicht sogar eine Geldstrafe zu verhängen. Und ich sage, das Risiko gehe ich nicht ein, weil ich werde es nicht in meiner Bio aufnehmen.
Und ja, klar. Ich meine, wenn du bei allein schon 5, 6 verschiedenen gelistet bist, was jetzt nicht untypisch ist, sage ich mal. Ich meine, das ist ja schon gängig, dass du nicht nur bei einer Agentur bist, sondern bei 4, 5, 6 verschiedenen, weil einfach der eine Kunde fragt immer da an, der andere da und so kriegt man halt wieder einen breiteren Bereich, an den du nachher Jobs angeln kannst, klar. Genau.
Erklär doch uns, unseren Zuhörern, nochmal ein bisschen das Thema, du hast eine Grundgage, wie das funktioniert, du musst keine Zahlen nennen, ich meine es einfach nur diese Begrifflichkeit, weil es gibt ja noch so ein sogenanntes Buyout.
Genau.
Für unsere Zuhörer vielleicht, die jetzt einfach noch gar keine Berührung haben mit professionellem Modeling, die wissen ja gar nicht, was heißt denn Buyout und was ist denn die Grundgage?
Also es gibt eine Halbtagsgage und eine Ganztagsgage. Sollen wir jetzt die Beträge nennen oder nicht?
Ja, ich du musst nicht, aber kannst du.
Ich meine, das variiert ja eh immer.
Das variiert. Man kann da auch nichts pauschal sagen, aber in der Regel liegt so ein Halbtagesdreh zwischen 400 und 600 Euro in etwa und so ein Ganztagesdreh zwischen 800 und 1000 Euro. Heißt aber nicht, dass man das auch immer bekommt. Es gibt auch dann Low-Budget-Jobs, es gibt auch irgendwie Anfragen, wo es mal 400 für einen Ganztagesdreh gibt. Aber wenn du dann sagst, okay, das Produkt oder die Bilder, die sie machen, da habe ich Bock drauf, dann machst du es auch für 300 oder für 400 Euro.
Oder auch wenn du sie nachher dann nutzen darfst für dein Portfolio.
Genau,
das
genau.
Ist ja auch wieder mit
das ist Grund. Wieder, das ist wieder Mehrwert, den du am Ende hast. Du hast eine Erfahrung mehr, du hast Kontakte geknüpft und du hast etwas, was du für dein Portfolio wieder nutzen kannst und vielleicht für den nächsten Job wieder hilfreich ist. Buyout ist natürlich am geilsten, wenn es die Agentur alles schon quasi für dich
vorverhandelt
und schon aushandelt, weil als Freelancer ein Buyout durchzukriegen, ist echt sehr schwierig.
Erzähl mal, was
Buyout ist. Buyout ist quasi, wenn die Rechte, deine Bilder in verschiedenen Plattformen zu veröffentlichen, zum Beispiel einmal in Druckversion, zum Beispiel, dann zahlen sie einmal Buyout, zum Beispiel 100% deiner Gage, kriegst du als Buyout nochmal 100% deine Gage für Print. Dann kriegst du zum Beispiel nochmal 100% für Online. Und so entsteht quasi das Buyout. Du kriegst dann quasi für deine Gage für jedes Mal, wo deine Bilder verwendet werden, ob es jetzt in Ausdruck ist oder in Online ist, dann nochmal vergütet.
Genau.
Also wir hatten es auch schon bei Kunden oder bei Models, die wir gebucht haben, da war es zum Beispiel das Thema, beim Buyout stand dann drin, okay, es darf nur für Social Media, zum Beispiel Instagram, genutzt werden und ihr dürft die Bilder auch nur innerhalb von zwei Jahren posten. Klar dürfen die dann online bleiben, macht ja Sinn bei Instagram, aber ihr dürft dann nach einem Jahr die Bilder nicht nochmal posten. Wenn ihr das machen wollt,
müsst ihr
den Buyout neu nachverhandeln oder es ist schon klar, okay, wenn ihr es 2 Jahre wollt, kostet es euch halt das und nicht das.
Und hat er noch einen ganz anderen Hintergrund für die Models? Natürlich, als Model bist du auch Künstler. Das kann ja durchaus sein, dass du einfach äußerliche Veränderungen vornimmst. Und ich rede jetzt nicht gleich, dass man zum Dr. Mang rennen muss, um sich eine neue Nase machen zu lassen, um dann auszusehen wie Lord Voldemort. Obwohl die Harry Potter-Stelle ist, glaube ich, schon raus. Aber nein, es ist ja tatsächlich so, dass sich in einem Jahr oder in ein, zwei Jahren schon viel verändern kann. Und dann möchte man ja nicht mehr irgendwo auf einem Werbeplakat sichtbar sein mit Bildern, wo du gar nicht mehr sagst, ich bin jetzt weiter, ich bin jetzt reifer, ich bin jetzt anders drauf. Mhm. Da gibt es schon auch Models, die sich tatsächlich einfach, dass sich das Recht vorbehalten, zu sagen, meine Buyouts, die gehen nur ein Jahr und entweder machst du dann wieder neue Sachen mit mir oder ich möchte die dann einfach nicht mehr sehen, weil jetzt ich mich weiterentwickelt habe und das ist auch ein Thema.
Oder du vergütest die mir dann entsprechend.
Das ist natürlich, das immer natürlich Geld macht immer weich.
Und,
genau.
Und das war auch in dem Job, den ich dann hatte, war es für mich auch sehr erfreulich, dass der Kunde am Ende, der hatte, glaube ich, nur die Rechte für online und Website. Ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Und hat aber dann nochmal die Rechte dazu gekauft, dass er die Bilder auch drucken darf. Hatte das aber im Vorfeld nicht quasi ausgehandelt. Hat die Agentur gesagt, okay, wenn du es für Druck verwenden möchtest, musst du nochmal 100% Buyout dafür bezahlen.
Das natürlich dann mal, für dich dann cool.
War für mich cool, weil ich dann nochmal 100% meiner Gage dafür bekommen habe.
Mega. Okay, jetzt kommt noch ein kleiner Punkt. Michael hat es auf dem Zettel stehen, da haben wir dich jetzt nicht drauf vorbereitet. Ja. Wir haben letzte Woche eingeführt unseren Fragenhagel. Wir waren dir jetzt hier, weiß nicht, wie viele Fragen hast du vorbereitet?
10 Stück.
Okay.
Entweder oder Fragen.
Okay.
Also, die Kunst ist eigentlich, aus dem Bauch raus schnell zu antworten. Nicht so viel denken, mehr sprechen.
Okay.
Liegt mir perfekt. Also, fangen wir mit den ersten Entweder-Oder-Fragen an. Verrückt oder elegant?
Elegant.
Studio oder Outdoor?
Outdoor.
Schwarz-Weiß oder Farbe?
Farbe.
Morgens oder abends?
Beides.
Meer oder Berge?
Meer.
Nutella mit oder ohne Butter?
Mit Butter.
Hi, Mann.
Wir sind Team ohne. Ja, du hast vielleicht das mal ohne gesagt,
ich
oder?
Ich weiß, ja. Hab schon Ärger gekriegt von unserer Nachbarin. was mir einfallen würde, wir müssen noch ein Gespräch führen. ja, sie hilft Menschen. Superkraft, fliegen oder unsichtbar sein?
Fliegen.
Wohin? Also, Gin oder Aperol?
Gin.
Abenteuer oder Urlaub?
Beides.
Abenteuerurlaub.
Abenteuerurlaub ist schon mal eine Reise nach Griechenland. Das ist schon mal Abenteuer genug.
Allein oder im Team?
Team.
Gut, das waren 10 Fragen.
Cool. Danke, dass du hier warst. War super interessant und informativ. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ich denke, man konnte einiges draus rausnehmen. Und
wenn ihr Fragen habt an den lieben Costa, dann habt ihr irgendwann diese kurze Sequenz, wo er seinen Insta-Namen sagt, dann könnt ihr ihm direkt schreiben.
Ist sonst auch unten drin verlinkt. Also
genau, in den Shownotes.
Genau.
in der Description. Genau, vielen Dank von unserer Seite.
Danke,
war jetzt mal total Einladung. Spannend, was so noch kommt. Ich meine, unser Weg wird sich vielleicht auch irgendwann mal treffen, man weiß nicht. Es kommen bei uns auch ab und zu mal Anfragen rein, wo wir das Vergnügen haben, Models zu buchen. Wir werden auf jeden Fall an dich denken, wenn du in das jeweilige Kundenkonzept passt. Wir haben ja jetzt rausgefunden, dass es nicht an uns liegt.
Also ich fand es sehr schön mit euch, hat richtig Spaß gemacht, mich auszutauschen. Und ich finde, man könnte, glaube ich, noch stundenlang über das Thema sprechen.
Das ist so. Irgendwann aber, glaube ich, schalten die Leute dann ab. Genau. Irgendwann haben sie dann auch keinen Bock mehr, uns zuzuhören. Aber vielleicht gibt es ja mal noch eine zweite Folge, wenn du dann vielleicht mal auf Malle warst.
Frisch gepointet
und
von Malle zurück, genau.
Dann hören wir uns wieder.
Genau.
Also dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag, einen schönen Mittag, einen schönen Abend, wie auch immer. Und bis zur nächsten Folge BE-Cast.
Bis Ciao. Bald.
Ciao.
Hat's dir gefallen? Dann gib uns doch einen Daumen hoch. Yeah. Wir sagen bis zum nächsten Mal wie auf dem Pausenhof. Ciao. Danke fürs Einschalten und Zuhören, das schätzen wir. Wir freuen uns auf jeden und wir sind noch etwas länger hier. Bis bald.